Ich will die Leute sehen. Also, jeden Monat einmal Talk to the Boss. Es gibt ein Bier. Freitagabend, man trifft sich vor meinem Büro.
Nichtsdestotrotz, was würdest du sagen, ist dein Erfolgsrezept? Weil man kann sagen, dein Leben ist bis jetzt eine Erfolgsgeschichte. Was ist dein Erfolgsrezept?
Ich bin der Meinung, jeder junge Schweizerin, jeder junge Schweizer, der in unserem Land aufwachsen darf, mit einem Gesundheitssystem, mit einem Ausbildungssystem, mit einer Ökonomie, die funktioniert, die berufliche Entwicklung gibt, mit einer Sicherheitslage, in der man sich entwickeln kann, ist eigentlich gefragt, sich auch im Sinne dieser Sicherheit, sprich im Militär oder einer ähnlichen Institution, für das Land Schweiz zu engagieren.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zum Schweizer Armee Podcast. Ich bin Oberst im Generalstab Matthias Müller und bin der Gastgeber dieses Podcasts. Und es freut mich, dass ich heute wiederum einen spannenden Gast bei mir habe, nämlich den aktuellen Chef des Armeestabes, Divisionär Alexander Kohli. Herzlich willkommen,
Alex. Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Gern geschehen. Du bist jetzt seit dem 1. Januar 2023 Chef des Armeestabes. Was macht ein Chef des Armeestabes genau?
Ja, der Chef des Armeestabes führt keine Truppen. Der Chef des Armeestabes führt die Unternehmung der Armee. Also Personal, Finanzen, Weiterentwicklung, Unternehmensentwicklung in diesem Sinne. Alles, was es braucht, damit unsere Kommandanten, sei es die Leute im Operationskommando oder jene im Ausbildungskommando oder in der Logistik, im Cyberkommando, ihre Arbeit tun können.
Also ein sehr viele Bereiche, aber jetzt konkret, was machst du genau?
Am Montag bin ich im Bundeshaus. Da unterstütze ich den Chef der Armee. Wir besprechen unsere Termine. Ich helfe ihm in der Arbeit mit den parlamentarischen Kommissionen. Und nachher gehe ich in mein Büro und nehme die Aufträge, die ich entgegengenommen habe, und verteile sie mit meinen Leuten. Und so geht das dann den ganzen Tag über weiter.
Ja, du hast gesagt, mit deinen Leuten, wie viele Leute führst du?
Das ist immer eine ganz schwierige Frage, weil sich das auch immer ändert. Aber wir sind momentan rund 570 Leute im Armeestab.
Also ein grosser Laden.
Es ist eigentlich ein kleiner Laden, wenn wir ganz ehrlich sind. Wenn wir die DU-Bereiche, also die direkt unterstellten Bereiche des Chefs der Armee anschauen, ist es der kleinste. Aber, und vielleicht um ein paar Facts und Figures zu bringen, wir sind der älteste. Das heißt, wir haben am meisten erfahrene Leute, die bei mir arbeiten. Die Erfahrung, die die Leute über die Jahrzehnte aggregiert haben, im Ausbildungskommando, in anderen Funktionen, und man konzentriert das dann mit der Zeit im Armeestab. Wir sind also der erfahrenste. Wir sind aber auch von den Ausbildungen her etwas, wie soll ich sagen, akademisiert. Es hat sehr viele akademisch ausgebildete Leute bei uns.
Ja. Und was sind jetzt so die Herausforderungen, also die du jetzt momentan gerade zu meistern hast?
Momentan ist die größte Herausforderung die Umsetzung unseres Strategiedokumentes. Du weißt, im Sommer 2023 hat der Chef der Armee mit uns Mitgliedern der Armeeführung in Kloten das sogenannte schwarz eingebundene Heft oder Buch lanciert, Strategie und Doktrin der Schweizer Armee in der Zukunft. Und jetzt sind wir mit der Umsetzung begriffen. Das heißt, wir setzen die Roadmap um eben diese neue Armee, die sich aus einer Schutztruppenarmee hin in eine echte Verteidigungsarmee wieder entwickeln soll, an den Boden zu bringen. Und das ist etwas Arbeit, ja.
Und wo genau sind jetzt da die Herausforderungen? Was ist jetzt das, was du sagst, da müssen wir wirklich etwas noch, haben wir noch wirklich Herausforderungen zu meistern?
Das beginnt bei der Umsetzung dieser Armeedoktrin, die in diesem Dokument formuliert ist, auf die unteren Stufen. Das ist also der ganze doktrinäre Überbau für die Truppe, der neu geschrieben werden muss. Das sind Begriffsbestimmungen, Reglemente etc. Das ist aber auch die materielle Umsetzung dieser Armee. Das heißt, die Umsetzung der Kredite, die uns das Parlament gegeben hat, die wir beantragt haben, in echtes Material, das der Truppe in Form von Fahrzeugen bis zu den Schießgewehren und so weiter alles zur Verfügung stehen muss.
Ja, das ist extrem interessant. Jetzt, du bist ja ein Quereinsteiger. Du warst, wie ich es richtig gelesen habe, bis 2017 noch Milizoffizier. Du warst damals Brigadekommandant einer Infanteriebrigade, 5, bis zu Ende 2017, wo die dann aufgelöst wurde. Machtest das im Teilzeitpensum. Danach warst, hast du die Mech-Brigade übernommen, eine Mech-Brigade übernommen und das dann im Vollzeitpensum. Und das 2017-18, also du warst damals gerade 50 Jahre alt. Wie kam dieser Schritt vom Unternehmer Alex Kohli zum Berufsoffizier Alex Kohli? War das so etwas wie eine Midlife-Crisis?
Ja, das ist eine Frage, die man mir natürlich oft stellt. Und in der Tat, es ist eine spezielle Herausforderung gewesen, die ich auch dankbar angenommen habe. Anstelle einer Midlife-Crisis, die eigentlich angesagt gewesen wäre, habe ich eine aktive Therapie gewählt. Per Zufall, wie immer. In meinem Leben haben sich immer glückliche Zufälle ergeben. Und ich war vorhin, wie du gesagt hast, ein Milizoffizier, der neben der beruflichen Laufbahn auch die Milizlaufbahn weitergeführt hat. Als Stabschef der Infanteriebrigade 5 wurde ich gefragt, ob ich diese nicht auch führen möchte. Und das habe ich mir nach 2 Wochen Überlegung dann tatsächlich auch zugetraut und bin so eingestiegen. Mit der Option aber, das dann zu meinem Hauptberuf zu machen, weil ich musste dergleichen oder im selben Augenblick auch meine Anteile an unserer Firma verkaufen. Und solche Schritte macht man nicht mit auch einem Horizont im Rücken. Und so bin ich dann per 2017 Berufsmilitär und nicht Berufsoffizier geworden, weil ich denke, wir müssen vorsichtig sein. Ich habe den Beruf nicht gelernt, wie beispielsweise du oder andere Kameraden, die eine BO, eine Berufsoffizier-Ausbildung gemacht haben. Ich bin Quereinsteiger. Seither, 2017, bin ich Berufsmilitär, habe die mechanisierte Brigade 4 neu aufgebaut und durfte per Anfang 2023 eine neue Herausforderung als Chef des Armeestabs übernehmen.
Du hast es gesagt, das war auch etwas Zufall. Hast du diesen Schritt jemals bereut seit 2017, dass du Berufsmilitär geworden bist?
Nein, das habe ich wirklich nicht. Im Gegenteil, dieser Schritt oder diese Tätigkeit, die ich als Brigadekommandant ausführen durfte, hat mir einen weiteren Aspekt gegeben. Befriedigung. Ich war erfolgreich als Unternehmer tätig, aber irgendwann gibt dir Geld keine weitere Befriedigung. Hingegen das Blitzen in den Augen deiner Leute, der Offiziere zu sehen, im Nachgang zu einer 3- bis 6-tägigen harten Volltruppenübung, müde, ermattet, aber sie sehen dir in die Augen und du siehst, es hat ihnen auch Freude gemacht. Diese Befriedigung ist etwas, das kann dir niemand bezahlen. Und das war für mich die letzten 7 Jahre in dieser Brigadefunktion eine hervorragende Erfahrung.
Siehst du dieses Funkeln in den Augen jetzt auch jetzt als Chef des Armeestabes?
Das ist genau das, was ich natürlich ebenfalls wieder erzeugen will und muss. Es ist aber auch eine Herausforderung. Ich stelle aber fest, dass die Leute reagieren. Und es ist ja eine Militärverwaltung, die ich heute führe. Und das sind Leute, die lassen sich auch motivieren. Und ich muss sagen, ich habe Freude an meinen Leuten. Ich arbeite gerne mit diesen Leuten an unseren Zielen. Es sind auch einige Herausforderungen auf dem Tisch.
Die Motivation, das interessiert mich jetzt gerade. Weil es ist schon etwas anderes, ich denke, eine Brigade zu motivieren, als eben so einen Stab. Und wie machst du das? Was ist dein Rezept für die Motivation von Menschen?
Ich habe meine kleinen Ansätze. Also ich weiß nicht, ob ich ein Rezept habe. Ich kann dir nur sagen, was ich gemacht habe. Ich komme in ein Gebäude, das ist das Schermenwaldgebäude, wo der Armeestab hauptsächlich zu Hause ist. Und ich treffe ein leeres Gebäude im Nachgang zur Covid-Zeit an. Ich habe das Gefühl, es ist ein Geistergebäude, überall leere Büroplätze. Und du fragst dich, wen führe ich hier überhaupt? Mit wem will ich da arbeiten? Und das hat mich schockiert am Anfang. Und so habe ich gesagt, ja, ich will die Leute sehen. Also jeden Monat einmal Talk to the Boss. Es gibt ein Bier. Freitagabend, man trifft sich vor meinem Büro. Und alle waren skeptisch, ich auch, aber ich habe es durchgedrückt. Und am ersten Mal waren 110 Leute vor meinem Office. Und das hat uns überzeugt, dass wir das seither jeden Monat einmal machen. Und so komme ich an die Leute heran. Man muss mit den Leuten sprechen, jeder mit jedem. Ich muss nahbar sein, man muss mich kennen. Und ich will vor allem meine Leute kennen. Es gibt so viele interessante Personen und wenn man die nicht kennt, dann kannst du sie auch nicht führen und nicht motivieren. Also get into touch. Wir müssen einander kennenlernen und miteinander sprechen. Übrigens auch die Botschaft, die der CDA unlängst als eine wichtige Grundlage für eine moderne Zusammenarbeit in der Armee postuliert hat.
Ja, finde ich sehr spannend. Also diese eben Menschen kennenlernen, seine Mitarbeiter kennenlernen, dass die Mitarbeiter aber auch den Chef selber kennenlernen. Hast du das Gefühl, du warst eben in der zivilen Welt auch, dass das zu wenig gemacht wird in Führungsetagen, dass man diesen Kontakt zu seinen Mitarbeitern sucht?
Nun, jeder hat seinen eigenen Stil. Ich kann einfach nicht anders. Ich glaube, ich muss meine Leute kennen. Ich will ja ihre speziellen Kompetenzen auch reizen können. Jeder kann etwas Spezielles beitragen, also muss sich das irgendwo rauskitzeln. Und da musst du die Leute in einem gewissen Maß kennen. Natürlich auch über meine Unterstellten und so weiter. Aber ich muss ja auch diese Leute in diesem Sinne motivieren. Und so, glaube ich, kriegen wir den besten Output. Was auch hilft im Übrigen, wir haben eine Du-Kultur stipuliert. Auch wenn man militärisch Respekt zeigen kann und muss, das erwarte ich im Übrigen auch, ich bin der Alexander.
Ja, sehr schön. Du hattest ja gewisse Vorstellungen. Du hast es gesagt, du hast 2 Wochen lang überlegt, um den Schritt zu machen von der zivilen Welt in die militärische Welt. Du hattest ja auch in diesem Sinne sicher Erwartungen an diesen neuen Alltag dann als Berufsmilitär. Haben sich deine Erwartungen erfüllt oder gab es Überraschungen oder Sachen, wo du sagst, das hätte ich nicht gedacht, dass das so kommt?
Ja, ich darf sagen, vieles hat sich gut erfüllt. Ich habe ja einen nahen Umgang zu meinem Kommandanten damals gepflegt. Von daher kannte ich zumindest einen Teil der Art und Weise, wie man arbeitet als Brigadekommandant. Was ich aber bis heute immer noch schwer habe zu verstehen oder auch manchmal zu akzeptieren, das ist das Wesen einer Grossunternehmung. Ich bin aus einer klassischen KMU gekommen, 160 Leute und sehr agil. Da kannst du heute befehlen oder heute anordnen und es passiert morgen. Da stelle ich fest, da gibt es größere Widerstände in unserer Organisation, die auch mich selber betreffen. Also das heisst noch lange nicht, wenn ich etwas anordne, dass es dann wirklich stantepede umgesetzt wird. Also da habe ich noch gewisses Potenzial, das zu mobilisieren oder zu agilisieren.
Also du wünschst dir, dass die Organisation etwas agiler wäre, etwas rascher reagieren könnte?
Durchaus, oder? Aber man muss ja die Leute oder gewisse Verhalten auch verstehen. Sind wir ehrlich? Wenn jemand 20 Jahre irgendwo arbeitet und in unserem System bei einem durchschnittlichen Verweildauer von vielleicht 2 bis 5 Jahre, überlegt ihr, wie oft der Chef des Armeestabs wechselt. Also da kann man sich schon auch sagen, ja, den sieht sich auch aus. Also musst du entsprechend besser motivieren, besser überzeugen, wenn du wirklich was bewegen willst. Und das ist die Herausforderung, vor der stehe ich.
Genau, also diese Herausforderung, vielleicht doch nochmal gerade die Frage, was machst du dagegen, damit eben die Leute nicht sagen, ja, wir setzen jetzt den Alex Kohli auch einfach mal aus?
Ja, ich versuche sie natürlich in ihrem Rhythmus zu stören. Ich versuche sie aus dem Trump-Gang wie Gang irgendwo rauszubringen. Ich versuche die Arbeitsweise auch zu ändern. Es wird bisher zu viel in Silos, in Abteilungen drin gearbeitet. Und wenn wir die Workload mit der Workforce vergleichen, dann stehen wir vor der Herausforderung, dass wir einfach die Arbeitskraft optimaler nutzen müssen. Aber auch die Kenntnisse, die jeder hat, den anderen Abteilungen besser zur Verfügung stellen. Oder anders gesagt, wir brauchen gemischte Teams über die Abteilung hinweg. Und so versuchen wir, Aufträge bewusst zu platzieren und mit gemischten Teams erarbeiten zu lassen. Und das gibt A, mehr Befriedigung, weil man sich besser kennenlernt, und B, bessere Resultate, weil verschiedene Aspekte mit eingeflossen sind.
Also ich spüre es, dir gefällt deine Aufgabe als Chef Armeestab. Du bist Feuer und Flamme. Jetzt, wenn du beschreiben müsstest, welche Qualitäten so ein Chef Armeestab mitbringen muss, welche Qualitäten braucht er?
Ja, ich denke, es ist ähnlich, wie ich schon gesagt habe. Man muss offen sein und mit allerlei Arten von Leuten arbeiten zu wollen. Das sind einerseits die Militärs, das sind aber vor allem die zivilen Leute, die auch alle Militär geleistet haben. Und aus dieser Mischung das Optimale herausholen zu wollen, das ist das Zentrale. Dann musst du bereit sein, nicht nur in einem Aktivitätsfeld aktiv sein zu wollen. Du hast als Chef des Armeestabs ein sehr breites Arbeitsfeld. Das sind Personalthemen, Finanzthemen, das sind aber politische Themen, das sind taktisch-doktrinäre Themen bis zu Armeeentwicklungsthemen. Das ist ein breiter Kreis und du musst parat sein, quasi im Sekundentakt zu switchen. Du musst, wie wir das gelernt haben im Generalstabskurs, bereit sein, von einer Präsentation in die andere zu hüpfen. Also Stabskurs, aber einfach die ganze Woche, der ganze Monat. Es geht in einem Fort vorwärts. Der Rhythmus ist hoch. Du musst bereit sein, 5 Leute in deinem E-Mail-Room arbeiten zu lassen. Du bist nicht mehr Herr deines eigenen E-Mail-Accounts und, und. Du musst dir helfen lassen. Das gehört auch dazu. Du bist nicht mehr alleine als Einzelkämpfer unterwegs. Das sind ein paar Aspekte.
Ich spüre hier einen Menschenfreund, jemand, der interessiert ist an den Geschichten und an Fähigkeiten von anderen Menschen. Ich spüre jemand, der auch eine gewisse Vulnerabilität zugeben kann. Du hast gesagt, man ist nicht mehr einfach alleine, man braucht die Unterstützung. Ich spüre jemand, der Empathie hat. Wie würdest du jetzt deinen Führungsstil beschreiben? Weil irgendwo habe ich den Eindruck, also jetzt so Stereotyp, bist du nicht für ein Militär, oder hat der Führungsstil generell in der Armee etwas geändert? Aber man hat ja immer so den Eindruck, der General, der befiehlt und dann ist befohlen und dann ist gehorsam und dann macht man. Und bei dir habe ich den Eindruck, es ist ganz ein anderer Führungsstil.
Ja, ich muss also auch befehlen. Ich muss auch sehr strikt sein, insbesondere dann, wenn es nicht so läuft, wie ich es gerne habe. dann muss ich mich auch vielleicht deutlicher ausdrücken. Aber ich habe das Gefühl, es ist ein kooperativer Führungsstil. Man muss das Miteinander suchen. Ich will ja die Leute motivieren, ihre Bestleistung zu liefern. Und das kriegt man nicht mit dem Kommiston. Das kriegt man durch Überzeugung. Also erklären, was man will von den Leuten. Seine Bedürfnisse artikulieren und klare Ziele vorgeben, damit sie auch Rahmenbedingungen haben, die erfüllbar werden. Und auf diese Art und Weise, denke ich, erreiche ich am meisten und versuche das aber auch durch Strukturen natürlich sauber zu unterlegen. Alles andere funktioniert nicht, vor allem nicht bei dem Tempo, das auch unser Chef vorlegt. Also da bist du gefordert, da musst du liefern. Und das ist die Herausforderung. Aber es ist ein Miteinander.
Du hast auch gesagt, du hast politische Geschäfte angesprochen. Hast du auch direkten Kontakt zur Politik?
Ja, das ist ein Aspekt meiner Arbeit, auch ein spannender, muss ich sagen. Ich mache das gerne. Ich darf den CDA bzw. die Frau Bundesrätin Ammert unterstützen in der Arbeit mit den Kommissionen. Ich muss manchmal alleine in eine Kommission, die Armee oder das Departement vertreten gehen. Und da ist man in sehr engem Kontakt mit National- und Ständeräten jeglicher Couleur in verschiedensten Kommissionen. Es ist nicht nur die Sicherheitskommission, sicherheitspolitische Kommission, es ist die GPK, es ist, welche Kommission auch immer ein Bedürfnis hat, wenn es ans VBS oder an die Armee konkret geht.
Ja. Kommen wir zu deiner Person noch ein wenig. Was würdest du sagen, wenn ich behaupte, du bist das Ideal eines Schweizers? Lass mich vielleicht auch noch kurz erklären. Lass mich erklären. Du hast eine hervorragende Ausbildung gemacht. Du hast an der ETH Zürich studiert. Du hast sogar doktoriert in technischen Wissenschaften. Du bist sehr engagiert in Vereinen. Ich habe gesehen, du bist in mehreren Vereinen Präsident gewesen oder bist noch Präsident. Du bist politisch aktiv. Du warst 13 Jahre Kantonsrat im Kanton Solothurn. Und du bist divisionär. Und du warst hoher Milizoffizier, bist zum Brigadier geschafft und jetzt bist du auch divisionär. Also so das Ideal eines Schweizers, der sich einsetzt für die Gesellschaft. Bist du ein Ideal?
Also ich bin sicher kein Ideal. Ich hatte viele glückliche Momente, wo sich Dinge ergeben haben. Ich war einfach interessiert, das darf ich sagen, aber ich bin kein Ideal. Man muss auch immer sagen, solche Entwicklungen, das ist nie alles parallel, sondern es ist vieles sequenziell hintereinander, das sich auch ergibt. Und dann muss ich auch sagen, das ist alles auch nur machbar, wenn man ein Umfeld hat, im Speziellen meine Partnerin, die dafür zurückgesteckt hat und mir das ermöglicht hat, was nicht nur problemlos ist. Das führt bis zur Selbstverleugnung irgendwo, oder? Also ideal ist das nicht. Es hat sich vieles ergeben. Ich hatte viele Chancen, die ich genutzt habe. Und ich habe einen sehr erfüllten Lebenslauf, das ist so. Und es hat mir alles viel Freude gemacht, muss ich sagen.
Also du sagst, du hast auch Glück gehabt, du hast dein Umfeld, das dich unterstützt. Nichtsdestotrotz, was würdest du sagen, ist dein Erfolgsrezept? Weil man kann sagen, dein Leben ist bis jetzt eine Erfolgsgeschichte. Was ist dein Erfolgsrezept?
Ich bin einfach offen und versuche das, was ich mache, richtig zu machen, konsequent, mit Inhalt. Alles andere, wenn man es nur ein wenig macht, geht nicht. Und daher muss ich auch korrigieren, oder? Es ist nicht so, dass ich überall parallel diese Funktion hatte, sondern es ist immer sequenziell. Und aus dem einen ergibt sich das andere und dann nach einer gewissen Zeit beendet man irgendetwas auch wieder. Und das Erfolgsrezept ist, mit den Leuten zusammen versuchen, etwas Gutes zu machen.
Also Interesse haben, Interesse an Menschen, aber auch sonst neugierig sein und eben offen sein für Neues.
Und Dinge machen, die einem Freude machen. Wenn es dir keine Freude macht, dann ist es für nichts. Auch die Arbeit muss Freude machen und das ist vielleicht ein Ideal. Ich hatte Glück, dass mir meine Arbeit immer Freude gemacht hat. Sei es in der Unternehmung oder noch früher im Studium, in der Doktoratszeit. Immer, es hat mir Freude gemacht.
Du hast die Freude angesprochen. Du hast gesagt, alles hat dir immer Freude gemacht. Aber jetzt Hand aufs Herz. Was hat dir am meisten Spaß, am meisten Freude bereitet in all deinen Aufgaben? War es das Doktorieren, ja auch harte Arbeit? War es das Unternehmertum? War es der Kantonsrat oder der Politiker Alex Kohli? War es der Brigadekommandant oder der Chef Armeestab?
Oh, das ist wirklich schwierig zu sagen. Ich glaube, es macht mir immer dann speziell Freude, wenn es variantenreich ist. Und von daher hat mir das, was ich gemacht habe, immer sehr Freude gemacht. Und rückblickend habe ich Mühe zu sagen, das war jetzt dasjenige, welches. Nein, ich habe wirklich Glück gehabt, dass ich immer Aufgaben hatte, die mich total befriedigt haben. Und sonst, muss ich auch sagen, habe ich eben Möglichkeiten gesucht, mich zu verändern. Oder Chancen genützt, mich zu verändern. Das ist so.
Ja. Du machst auf mich den Eindruck, dass du immer sehr ruhig und gelassen bist in allem, was du tust. Jetzt meine Frage ist, täuscht dieser Eindruck oder bist du tatsächlich so eine stoische Persönlichkeit?
Naja, also auch in mir drin wogt es oftmals hin und her oder ich habe auch Emotionen. Vielleicht lege ich die nicht überall zu oberst hin, aber ich habe das auch beim Bergsteigen gelernt, oder? Da musst du dann einfach dich vorwärts arbeiten und weitermachen, dass du, wenn du Emotionen hast oder wenn du in der Gefahrensituation bist, dass es sauber vorwärts geht. Das ist vielleicht einfach eine Art und Weise, wie ich damit umgehe. Aber gegen außen zeigt sich dann nicht die wahnsinnige Nervosität in jedem Augenblick. Aber die gibt es bei mir auch. Also ich schwitze auch manchmal.
Ja. Aber würdest du sagen, das ist eine Qualität eines guten Vorgesetzten, eines guten Chefs, eben die in der Lage zu sein, seine Emotionen auch zu kontrollieren?
Das wahrscheinlich schon auch, aber ich denke, wenn du keine Emotion zeigst, dann ist das nicht optimal. Also ich glaube, man muss auch Gefühle zeigen können. Und ich bin nicht immer stoisch.
Wann warst du das letzte Mal nicht stoisch?
Als ich mich aufgeregt habe, weil etwas nicht so funktioniert hatte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann kann ich, ich mache das immer, wenn ich alleine bin, dann kann ich mich auch mal etwas austoben.
Und du hast jetzt gesagt, wenn etwas nicht so geht, wie du dir das wünschst, hast du, wenn man deinen Lebenslauf anschaut, hat man das Gefühl, es gab keine Rückschläge. Gab es Rückschläge in deinem Leben? Und wenn ja, ich denke davon aus, bei jedem Menschen gibt es das. Aber wie gehst du damit um? Anscheinend gehst du erfolgreich damit um.
Also Rückschläge gibt es auch bei mir. Konkret, ich habe mal an der ETH eine harte Landung hingelegt mit einer Zwischenprüfung, bin wirklich hart auf den Kinn gelandet. Für mich sind solche Misserfolge Herausforderungen. Das ist der Antrieb, um es dann noch einmal zu versuchen und es wirklich auch besser zu machen. Das hat sich bewährt bei mir, dass ich dann mit einer gewissen Hartnäckigkeit den Erfolg nochmals gesucht habe. Oder mir dann irgendwann eingestanden habe, das ist nichts für dich.
Okay, also entweder ein Motivator oder ein Reality-Check.
Also sicher, ein zweiter Ansatz, der muss fast immer sein, oder? Also einfach die Flinte ins Korn werfen, das glaube ich nicht. Das ist nicht die Lösung. Du kannst auch sehr viel lernen, oder? Wenn du mal landest, dann musst du ja was ändern. Dann musst du ja irgendwie versuchen, die Situation besser zu meistern. Und daran kann man wachsen. Und ich habe viel gelernt bei diesen Niederlagen.
Du hast auch viel gelernt, gehe ich mal davon aus, bei all deinen Engagements, die du hast, eben auch im Zivilen. dir ist das Gemeinwohl, so scheint es mir, auch sehr wichtig. Du engagierst dich eben in Vereinen, in der Politik. Also du bist ein Miliz. Du lebst diesen typisch urschweizerischen Milizgedanken, diese gelebte Solidarität, die auch für unsere Schweiz bezeichnend ist. Wie wichtig ist dir dieser Milizgedanke und auch für dich, aber auch für unser Land?
Ja, ich denke, das ist schon etwas, das unser Land ausmacht. Muss aber auch sagen, bezüglich der Vereine, da ist es für mich das Lustprinzip. Also da habe ich immer Freunde gefunden. Und das war für mich die Freizeit. Der Milizgedanke, der spielt bei mir, wenn es um Politik und ähnliche Dinge geht. Und da bin ich schon überzeugt, dass jeder eigentlich auch eine gewisse Verpflichtung hätte, sich zu engagieren. Mich hat das immer gereizt, einfach auch etwas beizutragen, weil ich habe ja, wenn du meine CV anschaust, habe ich immer Glück gehabt, ich konnte immer profitieren. Also ich durfte anfänglich von einer Bildungssituation profitieren, die unser Land oder unser Staat zur Verfügung stellt. Ich kam nicht aus begütertem Hause. Man hat die Chancen gehabt, diese Ausbildung zu machen in der Schweiz. Das ist nicht selbstverständlich. Also musst du irgendwo auch etwas beitragen, damit dieses System weitergehen kann und die Kinder aller uns Leute im Volk auch diese Chancen haben. Und das war für mich Motivation genug, um mich auch politisch zu engagieren.
Also du betonst, es ist wichtig, dass man sich engagiert, dass man auch etwas zurückgibt der Gesellschaft, weil man hat auch ein gewisses Privileg, dass man jetzt in der Schweiz geboren ist.
Jeder von uns darf profitieren. Oder? Ich gehe noch weiter. Ich bin der Meinung, jeder junge Schweizerin, jeder junge Schweizer, der in unserem Land aufwachsen darf, mit einem Gesundheitssystem, mit einem Ausbildungssystem, mit einer Ökonomie, die funktioniert, die berufliche Entwicklung gibt, mit einer Sicherheitslage, in der man sich entwickeln kann, ist eigentlich gefragt, sich auch im Sinne dieser Sicherheit, sprich im Militär oder einer ähnlichen Institution, für das Land Schweiz zu engagieren. Da bin ich sehr dezidiert in meiner Ansicht.
Ja. Du hast gesagt, auch das Glück angesprochen, eben auch das Privileg, hier zu sein. Wir haben eine Sicherheitslage, wir haben ein Bildungssystem, das funktioniert. Dieses Glück, ist das auch etwas, was ich manchmal den Eindruck habe, viele Leute, die erfolgreich sind, vergessen ein wenig, dass man auch Glück haben muss im Leben. Was sagst du dazu?
Ja, ich habe ja schon gesagt, ich hatte immer Glück in meinem Leben. Oder? Das hat begonnen, dass ich diese Ausbildung machen konnte, in einer Familie aufgewachsen bin, die wirklich funktioniert hat. Ich war glücklich. Ich konnte in der Pfadfinderei mittun. Ich habe dort ein Glück gefunden. Ich konnte Befriedigung finden. Und dann beruflich haben sich immer wieder Chancen ergeben, nach der Dissertation eine wirklich gute Möglichkeit in eine Unternehmung zu gehen, hier in Kanton Solothurn. Von da weg nachher, wie du vorhin ja gesagt oder mitbekommen hast, in die Armee einzusteigen. Das war eine glückliche Situation, eine Fügung. Ich habe das nicht gesucht, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber ich habe die Chance gekriegt. Nach 2 Wochen habe ich mich entschieden gehabt, bang, ich gehe. Und man muss das Glück nicht suchen, aber wenn es anläuft, dann musst du zuschlagen. Und diese glückliche Situation habe ich genutzt.
Ja. Was machst du eigentlich, oder was macht der Divisionär Kohli? Der macht ja so viele Sachen. Aber was macht er, wenn er mal nicht den Armeestab führt, wenn er nicht die Geschicke der Grenzner Stadt in der Politik sich damit beschäftigt? Was macht Alex Kohli sonst?
Ja, also die Politik, die ist nicht derart wahnsinnig intensiv. Also ich habe viel Zeit daneben und ich bin auch froh, dass ich als Armeestabschef wieder vermehrt Zeit für Privates habe und bin gerne zu Hause, gehe aber auch gerne Musik machen. Und das ist das, was du wahrscheinlich meinst. Ich habe das Glück, mit meinem Bariton-Saxophon in einer Big Band und oft auch auszuhelfen in der Stadtmusik, Musik zu machen. Das ist das, was mich nebenher beschäftigt und eben glücklich macht.
Was ist deine Lieblingsmusik?
Big Band Jazz aus Contemporary, also aktueller Big Band Jazz bis hin zu altem Big Band Jazz, der erstaunlich modern sein kann, wenn man es wirklich sucht. Neben den Ohrwürmern, die wir alle kennen.
Schön. Was hast du noch für Ziele? Du hast so viele Sachen schon erreicht. Du hast gesagt, du bist neugierig, du bist offen und wenn es dir langweilig wird, dann muss man eine Veränderung haben. Hast du so Ideen, eine Bucketlist oder etwas, wo du sagst, das will ich noch machen in meinem Leben?
Ja, also ich habe den Film auch gesehen mit der Bucketlist. Ich habe keine Bucketlist. Muss sagen, ich bin momentan derart ausgefüllt, dass ich auch keine Ziele irgendwo suche, sondern meine Ziele sind momentan, diesen Armeestab im Sinne des Systems optimal arbeiten zu lassen und wirklich die Entwicklung unserer Armee hin zur Verteidigungsarmee optimal unterstützen zu können. Das sind meine Ziele momentan. Alles andere ist, gesund zu bleiben, mit meiner Familie schöne Momente erleben zu dürfen. Das ist der Inhalt, den ich momentan verfolge.
Du hast viel erlebt. Wenn du jetzt den zufälligerweise, hypothetisch, du würdest jetzt nach draußen gehen und dir läuft der 16-jährige Alex Kohli über den Weg. Was würdest du ihm mit auf den Lebensweg geben, mit deiner Lebenserfahrung?
Ja, die Jungen sind schwierig von so alten Herren wie uns so richtig beeinflussen zu lassen. Ich würde ihm einfach wünschen, bleib offen und versuche Chancen zu nutzen, die sich ergeben und mach das, was du machst, richtig. Nicht oberflächlich.
Und wenn er dich fragen würde, du hast ja viel Erfahrung mit der Armee, du hattest damals keine Wahl, ins Militär zu gehen. Er hat heute die Wahl, ob er ins Militär gehen will oder nicht. Er würde dich fragen, soll ich oder nicht? Ich gehe jetzt mal davon aus, du würdest ihm raten, ja, aber wie würdest du ihn überzeugen, dass er Militärdienst leistet?
Tatsächlich würde ich ihm raten, ja, er soll da mitmachen, er soll die Chance nutzen und die Chancen sehen, die sich ihm bieten. Es sind Erfahrungen drin, die sonst kaum zu machen sind. Selbst wenn du in einem Jugendverein dich engagierst, ist es dort eine Freiwilligkeit, man trifft sich, weil man miteinander will. Bei uns ja eben auch, aber bei uns in der Armee hast du nachher gewisse Zwänge, die sich ergeben, weil das System das auch verlangt, damit es funktioniert als Armee. Das heißt, du hast Momente, die sind dann nicht einfach nur schön. Und es ist einfach so, das gehört dazu. Aber das kann eine Erfahrung sein. Und es ist eine Chance, andere Leute kennenzulernen, an die man sonst gar nie rankommt. Ja, wo hätte der 16-jährige angehende Maturant oder Lehreabsolvent die Chance, sonst Leute kennenzulernen, die nicht seine Chancen hatten, die vielleicht aus anderen familiären Verhältnissen kommen, aus anderen sprachlichen Umgebungen, aus anderen kulturellen Umgebungen kommen. Diese Chancen hat man nur im Militär. Und dann kommt eigentlich das Sahnehäubchen. Man hat die Chance, sich zu entwickeln. Im Sinne der Kaderausbildung mitzumachen, Verantwortung zu übernehmen, Erfahrungen zu erwerben in der Führung von jungen Menschen, von größeren Mengen Menschen, als man das im zivilen Umfeld meist überhaupt machen kann. Oder? Wer kann schon mit gut 20 Jahren 100 Leute führen als Kompaniekommandantin? Das gibt es sonst nirgends. Und das sind Chancen, die muss man versuchen zu packen. Zumindest, wenn man das gerne macht. Es ist ja auch nicht jedem ins Blut gelegt, Leute führen zu wollen. Ich war so einer, der hat das gerne gemacht, du auch. Und darum haben wir diese Chancen gepackt. Die gibt es dort wie sonst nirgends.
Also du siehst die Armee auch als eine Chance der Persönlichkeitsentwicklung, Personal Growth, die Chance, Menschen kennenzulernen, auch eine Möglichkeit, aus der Komfortzone zu treten. Und was waren für dich so das schönste Erlebnis in deiner militärischen Karriere?
Das schönste Erlebnis? Es gibt sehr viele schöne. Ich habe Mühe mit diesem einzigen schönsten Erlebnis. Es gibt schöne Momente, wenn du harte Herausforderungen nach wirklich mühsam, mit kräftezehrendem, Durchhaltewillen geprägten Momenten dann geschafft hast. Beispielsweise der vielbesungene 100-Kilometer-Marsch am Ende der Offizierschule. Aber vielleicht auch, wenn du mit deiner Truppe irgendwann in einer langen Übung ein Ziel erreicht hast. Oder wenn du einen Kompanieabend erleben darfst, als Kadi am Ende eines Wegs und du merkst, dass die Leute befriedigt sind, weil sie 3 Wochen lang einen spannenden Ausbildungsweg erleben durften. Auch das sind schöne Momente. Die sind nicht so oft verkündet, oder? Aber das sind Momente, wenn du das spürst. Ich habe vorhin vom Blitzen der Augen der Leute gesprochen. Das habe ich auch dort schon gesehen. Und das sind euphorisierende Momente. Wir haben die immer die Härchen auf der Haut aufgestellt. Hühnerhaut.
Hühnerhaut-Momente.
Ja, genau.
Die haben ja auch etwas mit Stolz zu tun. Eben das nach einer harten Aufgabe, die man erfüllt hat, ist man ja auch stolz. Und wir haben jetzt in der Armee neu diese 4 Werte, Stolz, Kameradschaft, Disziplin und Kompetenz. Wenn du diese 4 Werte nimmst, welche dieser Werte würdest du sagen, passt am besten zu dir? Oder welch gefällt dir am besten von diesen und warum?
Auch wieder eine Frage, die ganz schwierig ist. Oder? Warum sind diese 4 Werte miteinander gewählt worden? Weil sie eben zusammen den wirklichen Charakter der Armee, der guten Armee oder der Effekte ausmachen. Und ich habe mit der Kameradschaft sehr viel Gutes erlebt, aber auch der Kompetenz, weil es macht nur dann Spaß, wenn man auch Kompetenz in der Führung erlebt, wenn man Kompetenz im Know-how spürt bei den Leuten oder eben auch als Vorgesetzter vormachen kann. Das gehört alles zusammen und am Ende resultiert dann der Stolz. Also dann darf man auch stolz sein. Stolz ohne Kameradschaft, Kompetenz macht irgendwo so keinen Sinn, wird dann hohl. Ich denke, es ist die Mischung. Zusammen machen diese Werte Sinn.
Vielleicht bevor ich zu meiner letzten Frage komme, die ich immer allen Leuten stelle, haben wir irgendetwas vergessen oder hast du noch eine Botschaft, die du sagst, die möchte ich noch den Zuhörerinnen und Zuhörern, Zuschauerinnen und Zuschauern mit auf den Weg geben?
Ja, es gibt eines, das mich bewegt. Ich habe immer wieder das Gefühl, wir sind uns zu wenig bewusst, welche Chance die Armee auch als Klammerfunktion für unsere Gesellschaft bieten könnte. Das wird auch zumeist unter den Tisch gewischt. Man spricht nie darüber. Aber noch einmal, wo hast du die Chance in der Schweiz, derart viele verschiedene Typen von Menschen, von Soldatinnen und Soldaten kennenzulernen? Leute, die eine andere Geschichte, einen anderen Background, andere Erfahrungen, andere Kompetenzen haben als du. Das lernst du in deinem beruflichen Umfeld sonst nie. Diese Gelegenheit ergibt sich nie in diesem Maße. Und das ist eine Chance, die einerseits dir als Teilnehmer in der Armee unheimlich viel geben kann, die aber auf der anderen Seite unserer Gesellschaft etwas gibt, weil du dir bewusst bist, was für verschiedenartige Leute bei uns leben. Und wenn wir nicht lernen, miteinander zu leben in dieser Gesellschaft, dann ist es vielleicht eben nicht mehr die wesentliche Grundlage für die Willensnation Schweiz, die da gefördert wird, weil wir in der Tendenz des Individualismus heute, in der Tendenz, dass jeder sich für sich selber interessiert und sich selber auslebt, seine Bedürfnisse in den Vordergrund stellt, sich auch sehr stark abkapselt, wenn man mit dem Kopfhörer durch die Stadt wandelt. Man ist ja immer auf sich selber konzentriert. In dieser Situation besteht zumindest die Gefahr, dass die Gesellschaft die Kohärenz verliert, der Zusammenhalt irgendwo verloren geht und man nicht mehr weiß, warum man miteinander eine Schweiz sein soll. Und da sehe ich eine Chance in der Armee, dass man das lernt. Und diese Bedeutung wird wesentlich zu wenig ins Feld geführt, wenn man über die Armee spricht. Mich bewegt das.
Ich finde es ganz einen spannenden Punkt, den ich jetzt aufnehmen möchte, weil wir sprechen ja in unserer Gesellschaft immer momentan von Diversity. Es gibt Diversity-Beauftragte, man will das fördern. Aber in diesem Sinne könnte man ja sagen, die Schweizer Armee
ist Diversity. Genau, ist Diversity.
Es ist nicht so, dass sie es nur fördert. Sie ist Diversity und das schon seit vielen Jahren.
Ja, wir müssen es einfach tun. Mit allen Problemen, die wir auch kennen. Auch wir haben Leute, die sich machoid, chauvinistisch und daneben benehmen. Das müssen wir auch verbessern, wie alle Schweizer. Wir sind immer eine Art Spiegel unserer Gesellschaft. Aber wir haben die Chance, wirklich diverse, vollständig zu sein, wie kaum eine Institution in der Schweiz.
Die letzte Frage, die stelle ich all meinen Gästen, ist die nach dem Wunsch an den Chef der Armee. Wenn du einen Wunsch frei hättest an unseren Chef der Armee, Korpskommandant Thomas Hüssli, welcher Wunsch wäre es?
Er soll gesund bleiben und bei seinem wahnsinnigen Tempo, bei seiner wirklich enormen Belastung, die morgens ganz früh schon Spuren zeigt, oder er beginnt den Tag mit Sport in nächtens und bis abends spät, er soll gesund bleiben und uns erhalten bleiben.
Herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut, Divisionär Alexander Kohli, dass du hier warst. War ein sehr spannendes Gespräch. Wir haben viele interessante Facetten kennengelernt über deine Funktion, aber auch über deine Ideen als Chef. Herzlichen Dank. Ich wünsche dir noch weiterhin viel Erfüllung und weiterhin viel Glück in deinem Leben und auch in deiner Funktion als Chef Armeestab.
Vielen Dank.